Ja, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Heute unter dem Zeichen sozusagen des Namenspatrons dieses Salons. Bevor ich zu unserem Gast komme und dem Thema, möchte ich ganz kurz nochmal Prinzipielles zum Kepler-Salon sagen. Und zwar, die Veranstaltungen des Kepler-Salons sind, wie Sie wissen, bei freiem Eintritt. Und dafür danken wir unseren Subventionsgebern von Stadt und Land und unseren Sponsoren und ganz besonders unserem Unterstützungsverein der Freunde des Kepler-Salons. Von diesem Verein können Sie auch Mitglied werden. Es gibt Anmeldeformulare, die Sie dort hinten finden können. Und wir freuen uns immer, wenn wir mehr und mehr werden, damit diese Arbeit und eben die Möglichkeit für solche Vorträge weitergeht. Im Moment ist es so, dass die Bar, die wir hinten haben und die Sie auch jederzeit besuchen können, vom Salon selber betrieben wird. Gegen eine freiwillige Spende können Sie gerne ein Getränk haben und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie sozusagen mehr geben, als sozusagen das Getränk vielleicht augenscheinlich wert sein könnte, weil das alles dem Verein zukommt und genau, da sind wir immer händeringend sozusagen danach hinterher, dass das sozusagen weiterhin funktioniert. Wir haben jetzt als erstes den Vortrag als solchen und im Anschluss immer die sozusagen klassische Kepler-Diskussionsrunde. Da würde ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, bitte auf das Mikrofon zu warten, weil sämtliche Vorträge und auch die Diskussionen werden aufgezeichnet und sind alle nachhörbar. Also seit Anbeginn des Kepler-Salons ist jeder Vortrag sozusagen im Internet abrufbar und das wollen wir auch weiterhin so halten. Und deshalb wäre es wichtig, dass Sie da vielleicht ein wenig Geduld zeigen, damit auch Ihr Beitrag sozusagen festgehalten werden kann. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm, ich bin tätig in Hagenberg auf der FH und bin dort Professor in dem Bereich der Animation. Wir machen da sehr viele Dinge, sowohl im Erzählerischen als auch in Wissenschaftsvisualisierung. Darum ist mir das Thema auch heute sozusagen ein großes Anliegen. Ja, und dann kommen wir schon sozusagen zu unserem Gast, Herr Erich Meyer. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Ja, Erich Meyer war viele Jahre lang als Elektroingenieur in der industriellen Instandhaltung für Prozessindustrie in Mitteleuropa tätig und das Hobby der Astronomie begleitet ihn aber genauso schon seit Jahrzehnten. Seine Schwerpunkte sind die Himmelsmechanik, die Astrometrie, die Geschichte der Astronomie und Astrofotografie. Er entdeckte zahlreiche Asteroiden und seit mehr als 10 Jahren engagiert er sich auch in dem Bereich für an der VHS Workshops zu halten für Astronomie für Kinder. Und heute werden wir auf sozusagen ja all sein Wissen zugreifen dürfen, das er zu Kepler hat. Und darauf freue ich mich besonders, weil der Ort ja sozusagen stark mit Kepler verbunden ist. Nicht nur, dass er sozusagen nach ihm benannt ist wie die JKU, sondern er war ja auch wirklich in diesem Haus tätig. Und ich danke jetzt ganz herzlich für Ihren Beitrag. Nochmal willkommen.
Das heißt, jetzt geht's los.
Jetzt ging's los, genau.
Ich sitze vor euch, weil Sie können mich gar nicht sehen. Okay. Gelegentlich werde ich mich vorbeugen. Ab jetzt beginnen meine 30 Minuten.
Genau.
Also 20.05 Uhr ungefähr.
Soll ich fertig genau sein.
Ja, es wurde mir genau vorgegeben. Nein, empfohlen. Also es freut mich, dass Sie so zahlreich, das ist jetzt eine Floskel, dass Sie so zahlreich da sind, aber ich wollte eher sagen, dass so viele da sind, um sich über Kepler zu informieren. Das freut mich sehr und war nicht immer so. Aber Kepler kommt schon langsam wieder in die Sinne der Linzer und Oberösterreicherinnen. Heute möchte ich habe es eigentlich ganz schwer. Der Kepler war 14 Jahre lang in Linz und über die 14 Jahre darf ich Ihnen in 30 Minuten was berichten. Das heißt pro Jahr ungefähr 2 Minuten. Das ist sehr schwer. Wir haben aber vereinbart, dass ich manches, was ich glaube, was wichtig ist für Sie, nur anreißen und wir haben dann noch Zeit, genügend Zeit. Sie werden dann abwinken, wenn es einmal ausreichend war, haben wir dann noch Zeit, die angerissenen Themen nur weiter zu diskutieren oder wie man auch schon sagt, vertiefend zu diskutieren. Bevor wir jetzt wirklich loslegen und in die Keplers Welt vor 400 Jahren hineinverdenken, würde ich Sie bitten, dass wir das ein bisschen besser verstehen, die Zeit damals, dass wir bitte berücksichtigen, zur damaligen Zeit, zur Zeit Keplers, hat es kein elektrisches Licht gegeben. Wir würden im Kerzenlichtbau sitzen. Öllampen. Romantisch, ja, aber zum Lesen ist schon wieder schwieriger. Kein Handy natürlich auch, kein Fernsehen, kein Radio, keine Eisenbahn. Eisenbahn war noch nicht bekannt, auch das Fahrrad war noch nicht erfunden. Wie hat man korrespondiert mit anderen Menschen? Man hat Briefe geschrieben, die waren lange unterwegs. Kepler hat zum Beispiel ein Buch einmal in England bestellt, das ist nach 14 Monaten gekommen. Stichwort Reisen, wenn man reisen wollte oder musste, dann war man entweder zu Fuß unterwegs, mit dem Pferd, mit dem Schiff oder mit der Kutsche. Die Kutsche war das teuerste. Linz-Wien war eine Dreitagesetappe und nicht so heute mit dem Zug in ein Viertelstunden. Entschuldigung, das wäre halt interessant, dass man das im Kopf hat. Bevor ich jetzt schon endlich mit Linz beginne, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns einmal vor Augen führen, warum ist der Johannes Kepler, der vor der Linzer Zeit in Prag war, warum ist Johannes Kepler mit seiner Familie von der Weltstadt Prag, die 60.000 Einwohner hatte, eine Weltstadt war für Kultur, Kunst, Geschichte, einfach alles. Es war eine Weltstadt. Warum ist der Johannes Kepler in das Dorf Linz gezogen mit einer Einwohnerzahl von nicht einmal 3.000 Einwohnern? Bitte? Nein, 3.000. Nicht einmal 3.000 Einwohner hat Linz gehabt. Das ist ja scheinbar ein Abstieg. Für Kepler war es insofern kein Abstieg, als er sich zum einen in Prag nicht so wohl gefühlt hat. Der Kaiser war sehr nahe, der Kaiser hat ihn immer wieder zu Besprechungen geholt. Er hat einmal gesagt, 50% von 100% meiner Arbeitszeit gehen 50% für Besprechungen im Kaiserhaus auf. Und der zweite, für ihn noch wichtigere Grund war, Prag zu verlassen, war seine liebe Gattin Barbara, die er in Graz geheiratet hat. Sie fühlte sich in Prag überhaupt nicht heimisch. Aber dennoch, warum Linz? Wie er in Tübingen studiert hat, waren Studienkollegen auch aus Linz da. Die jungen Adeligen, ob Starhenberg, ob Hohenfeld, ob Jörger oder Polheim, die jungen Adeligen studierten gemeinsam mit Johannes Kepler in der Universität in Tübingen und waren beste Freunde. Und die haben natürlich mitbekommen, dass es nicht so rund läuft in Prag. Und haben ihm schon 1610 das Angebot gemacht, kommt er nach Linz. Nun ist 1611 seine Gattin Barbara verstorben, 1612, ein paar Monate drauf, dann der Kaiser Rudolf II. Und so war ihm klar, jetzt halten wir sozusagen nichts mehr. Ab und zu muss ich zum Glas greifen. Und in 1612, als Witwer mit seinen zwei Kindern, Susanne und Ludwig, nach Linz gezogen. 1612, Sie sehen da ein Bild, so ungefähr hat Linz im Jahr 1612 ausgeschaut, wie Sie es da auf dem Bild sehen. Der einzige Unterschied, das Schloss war 1612 schon erneuert, sprich vergrößert. Der Kaiser Rudolf II. War ja sehr gern auch in Linz, weniger gern in Wien, Stichwort Türkengefahr. Und dass das halt halbwegs repräsentativ ist für einen Kaiser, hat er sich das Schloss erweitern lassen. Also er kommt jetzt in Linz an und die einzige Aufgabenstellung, die er in Linz hatte, eigentlich zwei, im Auftrag verbrieft. Aufgabe Nummer 1, Fertigstellung der rudolfinischen Tafeln und Aufgabenstelle Nummer 2, Erstellung einer Landmappe von Oberösterreich, also eine Landkarte. Was kann man sich zu den rudolfinischen Tafeln vorstellen? 1601 beauftragte Jahreswechsel 1600-1601 beauftragte der Kaiser Rudolf II. Den damaligen Hofmathematiker Tycho Brahe und damit auch seinen Assistenten Johannes Kepler mit der Erstellung eines Tafelwerkes mit dem einzigen Zweck, dass für nicht so ganz speziell gebildete Menschen es möglich ist, mit Hilfe von Tabellen ausrechnen zu können, zu welcher beliebigen Zeit, an welcher Himmelsstelle die Planeten stehen. Und wann treten Mondes- und Sonnenfinsternisse ein? Das war für Kalendermacher wichtig, für Seefahrer, Astronomen, Astrologen und auch andere Interessierte. Also er kommt nach Linz, widmet sich dieser beiden Aufgaben, wobei ich dazu sagen muss, die Erstellung der rudolfinischen Tafeln, das war ein mathematischer, unglaublich starker Aufwand. Auf alle Fälle, er kommt nach Linz, bleibt in Linz 14 Jahre lang wie in keiner anderen Stadt. Und er sagt, naja, jetzt bin ich Witwer, heiraten war schon geschickt. Der Kinderwegen, Haushalt und so weiter. Und naja, als junger gerade in Linz angekommener hat er natürlich überhaupt keine Ahnung, wo wäre denn was möglich. Da bekommt er reichlich Angebote. 11 engeren Kandidatinnen, also das Angebot war offensichtlich viel größer, er wählt dann aus und engt ein auf 11 Kandidatinnen und wählt dann eine unter den 11 Kandidatinnen aus. Und da darf ich Ihnen vorlesen, das mache ich jetzt öfters, das heißt öfters heißt heute abends, dass ich da und dort aus Keplers Briefen was zitiere, weil ich meine, das ist origineller geht es nämlich nimmer mehr. Also er schreibt, nachdem ich so die Ratschläge aller meiner Freunde erschöpft hatte, kehrte ich im Augenblick meiner Abreise nach Regensburg zur Fünften zurück, gab ihr mein Wort und erhielt das ihre. Nach Regensburg hat er müssen, weil der Kaiser gesagt, wir haben eine Kalendererform, da brauchen wir das Mathematiker und als Astronom. Also die Fünfte hat er gewählt. Susanne ist der Name, ihre Eltern sind Johannes Reutinger und Barbara, Bürger von Everdingen. Der Vater war seines Handwerkers Zeichens Schreiner. Beide sind bereits verstorben. Ihre Erziehung, die an der Stelle einer großen Mitgift treten mag, genoss in dem starhembergischen Pensionat, das in der ganzen Gegend wegen seiner Zucht und Ordnung höchsten Ruf genießt. Gestalt, Lebensart, Statur passen zu mir. Keinerlei Stolz, kein überflüssiger Aufwand, Arbeitsamkeit, einige Kenntnisse in der Führung des Haushaltes, mittleres Alter, sie war 24, und einen Kopf fähig, das, was noch fehlt, zu lernen. Mit dieser Person werde ich nach Anordnung des edlen Herrn von Starhemberg am kommenden 30. Oktober 1613 um 12 Uhr in Gegenwart der Gemeinde Everding getraut werden. So hat er das in einem Brief formuliert. Der Brief ist übrigens 9-seitig, weil er genau beschrieben hat, warum er die anderen 10 nicht genommen hat. Wo sind Sie jetzt hin übersiedelt? Sie sind jetzt dann im Oktober nach Linz übersiedelt. Und einzig war bisher bekannt in der Hofgasse. Wenn Sie wollen, kann ich dann im Anschluss, wollen Sie mir 5 Minuten schenken, noch meinen 30 Minuten, die wahrscheinlich schon 35 Minuten werden, Ihnen erklären, wie ich dazu gekommen bin, zu erforschen, wo der Johannes Kepler in der Hofgasse gewohnt hat. Sie sehen in diesem Diagramm oben die Zeit aufgetragen und Sie sehen, dass in der Hofgasse 7 hat er die längste Zeit in Linz gewohnt, nämlich 7 Jahre. Und da wird gleich wieder hochinteressant. Was ich jetzt vorlese, wieder aus einem Brief von Kepler, bedenken Sie bitte, Kepler hat vor allem Mathematik studiert, Astronomie und Theologie, aber mit Theologie hat man ihn nicht fertig studieren lassen. Man hat gesagt, du gehst nach Graz als Lehrer. Aber bedenken Sie jetzt, der Mathematiker Kepler. Als ich im vergangenen November eine neue Gattin in mein Haus eingeführt hatte, da meinte er Haus Hofgasse 7, gerade zu der Zeit, da nach einer reichen und ebenso vorzüglichen Weinernte viele Lastschiffe die Donau herauffuhren und Österreich die Fülle seiner Schätze an unser Noricum verteilte, sodass das ganze Ufer in Linz mit Weinfässern, die zu erträglichen Preisen angeboten wurden, belagert war, so verlangte es meine Pflicht als Gatte und guter Familienvater, mein Haus mit dem nötigen Trunk Wein zu versorgen. Ich ließ daher etliche Fässer in mein Haus schaffen und da selbst einlegen, also im Keller. Was jetzt passiert ist, kürze ich ab. Der Verkäufer ist 4 Tage später gekommen und hat das Volumen, also die Menge des Weines bestimmt. Da muss eine Rechnung liegen. Es ist ja nicht sichergestellt, dass alle Weinfässer voll sind. Johannes, der Verkäufer hat oben beim Spundloch diagonal einen Messstab hineingesteckt, hat den herausgezogen und hat gesagt, da sind, ich sage ein Beispiel, 3,5 Eimer Wein drinnen und so weiter. Und der Kepler sagt, diese Messmethode akzeptiere ich nicht. Der Verkäufer sagt, tut mir leid, diese Messmethode ist bei uns im Land ob der 1 gesetzlich geregelt und so wie ich sage, welche Weinmenge drinnen ist, so ist das zu bezahlen. Kepler versucht noch zu argumentieren, aber bitte, bei uns zu Hause in Württemberg hat der Weinverkäufer immer eine Korrekturtabelle mit. Sie haben keine Korrekturtabelle. Er sagt, bei uns geht alles den rechten Dingen zu. Er bezahlt die Rechnung und setzt sich dann als Mathematiker hin und sagt, es wäre doch gelacht, das Volumen eines Fasses muss ich doch berechnen können. Er ist ein Mathematiker und entwickelt die unter den Mathematikern bekannte Keplersche Fassformel. Und im Überschwang löst er auch gleich noch für 94 andere rotationssymmetrische Körper die Problemstellung. Voller Glück schreibt er ein Buch. Dazu muss ich nur sagen, das Buch ist, diese Keplersche Fassformel ist unter den Mathematikern deshalb so besonders und sind so angetan, weil in dieser Rechenmethode Johannes Kepler einen Vorgriff macht auf die 70 Jahre später entwickelte Integralrechnung. Er zerlegt nämlich das Weinfass gedanklich scheibchenweise und addiert so sozusagen die Menge, also ein genialer Rechenaufwand. Also im Keller von Haus Hofgasse 7, wenn Sie einmal vorbeikommen sollten, ist Mathematikgeschichte geschrieben worden. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich gehe Jahr für Jahr vor, jetzt habe ich lang geredet und habe erst 2 Jahre verbraucht. Jetzt ist er wieder draufgekommen, eigentlich habe ich eine Aufgabe geerbt, die rudolfinischen Tafeln muss ich machen. Ich habe den Auftrag vom Kaiser. Und haut sich jetzt von 1614 bis 1617 hinein in diese unglaublich komplexe Aufgabenstellung. Ich sage nur 2 Stichworte, sphärische Trigonometrie und Kantoschenrechner. Also er hat schon, das ist wenig bekannt, Ende 1617 hat er das Rechenwerk, die rudolfinischen Tafeln schon fertig, bis auf die Finsternisse. Zwischenzeitlich sagt er, meine Lösung der Keplerschen Fassformel ist so genial, ich schreibe gleich ein Buch. Das war und lässt das Buch in Linz drucken, bei dem gerade in Auftrag genommenen Buchdrucker Johannes Blank, der dann in der Lederergasse Nummer 8 ein Haus später gekauft haben. Man lässt dieses Buch, das ich da an die Wand geworfen habe, lässt er drucken und reist damit voller Zuversicht zur Frankfurter Buchmesse, legt das zum Verkauf auf. Es wurde ein Flop. Warum? Die Verkäufer haben sich das Buch angeschaut und haben gesagt, Johannes, das ist ein Latein geschrieben. Bei uns kann fast keiner Latein. Für wem hast du das geschrieben? Ja, für die Bürger, für die, die halt einen Wein kaufen, sagt er, die können nicht Latein. Jetzt fährt er wieder heim und schreibt ein deutsches Buch. In diesem Jahr 1605 wird in Linz die Tochter Margareta Regina geboren. 1616 ist das Buch in deutscher Fassung fertig, fährt wieder nach Frankfurt zur Buchmesse und das ist halbwegs gut gegangen. Also das erste in Latein gehaltene war auf Lob, das zweite ist gut gegangen. Erwähnenswert ist vielleicht bei diesem Buch in deutscher Sprache, da hat er alle Formeln weggelassen, für den Hausgebrauch, hat er gesagt, im Buch. Aber in diesem Buch ist vielleicht für Sie interessant, dass Fachbegriffe, die uns heute alltäglich sind, wie zum Beispiel der Begriff Kegelschnitte, den hat der Johannes Kepler in diesem Buch kreiert und hat sie bis in die heutigen Tage erhalten. Voller Freude geht er zu den Landständen im Landhaus, überreicht denen das Buch in Latein und auf Deutsch und erwartet sich eigentlich jetzt, dass man ihm sozusagen auf die Schulter klopft. Aber das war überhaupt nicht so. In den Linzer Archiv findet man, was der Schreiber niedergeschrieben hat, wie brieflich der Johannes Kepler über informiert wurde, ob es zufrieden waren oder nicht mit den zwei Büchern. Da findet man, er solle sich nicht mit solchen Arbeiten abgeben, sondern sich um diejenigen kümmern, für die er angestellt worden sei und bezahlt wird, nämlich die rudolfinischen Tafeln und die Landmappe. Also das ist gesessen. Jetzt hat er halt wieder astronomisch weitergerechnet. Wie schon angekündigt, 1617 wird er mit den rudolfinischen Tafeln fertig und beklagt sich in einem Brief wie folgt. Ich habe gegenwärtig einen fleißigen Rechner und guten Kenner der ganzen Mathematik, Kringelettus aus Savoyen. Er könnte in meinem Haus die Ephemeriden und andere wichtige astronomische Rechnungen für viele Jahre berechnen. Allein da ich vom Kaiser im Stich gelassen, ihm nicht genügend bezahlen kann, bin ich keineswegs sicher, ob er länger bleiben kann. Dann würde wieder alles auf mich fallen. Was will ich damit sagen? Zeitweise konnte er sich einen Rechengehilfen leisten, der ihm die unglaublich langatmige Rechnung immer wieder abgenommen hat. Bedenken Sie aber bitte, wenn ich sage Rechengehilfe, dann meine ich, das waren Leute, die hatten Mathematik perfekt gekonnt. Zwei hat er angestellt hintereinander und die waren dann in verschiedenen Universitäten Mathematikprofessoren. Also die hatten wirklich was los. 1617 war was Nettes. Tochter Katharina wird geboren. Was Trauriges, Stieftochter Regina stirbt. Stieftochter. Aus erster Ehe nimmt die erste Gattin Barbara die Regina mit. Aus einer Ehe zuvor von der Barbara. Da schreibt er zum Beispiel über eine der Töchter: Mein Weib hat große Sorg und Betrübnis wegen unseres Töchterleins Maruschel, welches krank tödlich daliegt, zudem ist es nun ein halb Jahr schier gar erblindet, weiß nicht, ob es noch lebt. Da schreibt er, wie er wieder mal in Prag war, schreibt er einem anderen Brieffreund. Aber es wird noch dramatischer. Er bekommt Post aus seiner Heimat, seine Schwester schreibt in einem Brief: Unsere Mutter ist als Hexe angeklagt. in Lehrenberg, wir sind mit unserem Latein am Ende, bitte, lieber Johannes, hilf uns. Den Hexenprozess muss ich jetzt abkürzen. Wenn es gewünscht wird, können wir in der Diskussion nochmal darauf einsteigen. Aber auf alle Fälle, er, der den Kopf voll hat mit astronomischen Problemen und Aufgabenstellungen, reist nach Lehrenberg, versucht die Mutter zu verteidigen, erkennt aber, dass aufgrund der 49 Anklagepunkte sich die Zeugenbefragung erheblich in die Länge zieht, schließlich sogar zum Stottern kommt. Und ihm gelingt es, dem dortigen Landeshauptmann zu überreden, dass er seine Mutter Katharina nach Linz mitnimmt. Sozusagen in der Verhandlungspause, wenn eh nichts weitergeht, nehme ich die Mutti mit nach Linz. Das wird genehmigt und seine Mutter Katharina wohnt fast ein ganzes Jahr in Linz in der Hofgasse Nummer 7. Ich möchte nur ein Stichwort zu den Hexenprozessen sagen, weil an dem Thema darf man sich nicht vorbeischwindeln. Zwischen den Jahren 1430 und 1782 wurden in Europa 110.000 Hexenprozesse geführt, wobei 60.000 Frauen und Männer davon öffentlich hingerichtet wurden. Meistens eine Verbrennung. Sicherlich hat die kleine Eiszeit, die zu dieser Zeit vorhanden war, ihres beigetragen. Schlechte Ernten, bitterkalte Winter. Wer war schuld? Man hat schnell Schuldige gefunden, Hexen. Der Büdinger Amtsmann Graf Johann Joachim Hartlieb schrieb zum Thema Hexen. Und jetzt halten Sie noch fest, was der meint. Dieses Unkraut aus dem Acker der christlichen Kirche muss ausgerottet werden. So hat dieser Mann Hexen definiert. Also furchtbar. Also er ist wieder in Linz und widmet sich seinen weiteren astronomischen Aufgaben. Er ist wieder in Linz. Seine Tochter Margareta Regina stirbt in dieser Zeit. 1618 ist er fertig mit einem, großteils fertig mit einem Buch, das ein Lehrbuch über die Astronomie. Dieses Buch, Epitome, war zu Keplers Zeit das meistgelesene Buch über die Astronomie in ganz Europa. War das Standardwerk schlechthin. Und da schreibt er im Vorwort so nett: Ich baue die ganze Astronomie auf die Hypothese von Kopernikus, auf den Beobachtungen Tycho Brahes und schließlich auf die magnetische Philosophie des Engländers William Gilbert. Also er hat sozusagen drei Fundamente gehabt und hat ein wunderbares Buch geschrieben. Wie gesagt, das erste Buch über Himmelsmechanik überhaupt. Im Jahr 1618 stirbt auch die Tochter Katharina. Da schreibt er bitter wiederum in einem Brief: Ich lege die rudolfinischen Tafeln beiseite, da sie Ruhe erfordern, und lenke meinen Geist auf die Vollendung der Harmonik hin. Was meint er damit? Harmonicis Mundi. Das ist ein Buch über die Weltharmonie. Er kommt sozusagen wieder in Fahrt und 1618 gelingt ihm etwas, wo er selber schreibt: Nachdem ich diese Gesetzmäßigkeit gefunden habe, verfalle ich der heiligen Raserei. Am 15. Mai, das wissen Sie ja als Linzerinnen, hat ein Linz in der Hofgasse Nummer 7 sein drittes keplersches Gesetz entdeckt. Und das ist eine wunderbare Gesetzmäßigkeit, die die Beziehung zeigt zwischen den Umlaufzeiten der Bahnen um die Sonne zu den Abständen der Planeten zur Sonne untereinander. Also das, man kann nur sagen, das ist unglaublich, dass er diese Gesetzmäßigkeit gefunden hat. Und er schreibt selber im Buch, wenn ich das vorlesen darf, es ist so nett, was er da schreibt, am 8. März dieses Jahres 1618, wenn man genaue Zeitangaben wünscht, ist sie, die Proportion, in meinem Kopf aufgetaucht. Ich hatte aber keine glückliche Hand, als ich sie der Rechnung unterzog und verwarf sie als falsch. Schließlich kam sie am 15. Mai wieder und besiegte in einem neuen Anlauf des Finsternis meines Geistes, wobei sich zwischen den 17-jährigen Arbeiten an den tychonischen Beobachtungen und meiner gegenwärtigen Überlegung eine so treffliche Übereinstimmung ergab, dass ich zuerst glaubte, ich hätte geträumt und das Gesuchte in Beweisunterlagen vorausgesetzt. Allein ist es ganz sicher und stimmt vollkommen, dass die Proportionen, die zwischen den Umlaufzeiten irgendzweier Planeten besteht, genau das anderthalbfache der Proportion der mittleren Abstände, das heißt der Bahn selber, ist. Also wir sehen einerseits umständliche Formulierung. Sätze, die fast nie einen Punkt haben, viele Zeilen lang. Und dieses Buch widmet er interessanterweise dem König Jakob den Ersten. Also da war sozusagen ein Hochgefühl. 1618 wird der Sohn Sebald geboren. Wird dieses Buch Harmonices Mundi fertig gedruckt. Wiederum in der Lederergasse beim Drucker Blank. Ein Meisterwerk, das ist unglaublich. Und auf der Seite 189, an einer völlig bescheidenen Stelle, sieht man, ich habe es da rot markiert, genau das, was ich vorgelesen habe, auf der Seite 189, an einer völlig unscheinbaren Stelle, formuliert er diese Gesetzmäßigkeit, die halt später als drittes Keplersches Gesetz bezeichnet wurde. Nach diesem sozusagen astronomischen Höhepunkt fällt er wieder in ein Tief, denn er bekommt von der Heimat die Meldung, der Hexenprozess findet eine Fortsetzung. Wiederum, der Kepler fährt nach Güglingen, also nicht mehr nach Leonberg. Jetzt kommt das, müssen Sie sich vorstellen, sein Bruder Christoph ist ein Händler in Leonberg. Und er ersucht den Bürgermeister von Leonberg, ob es denn nicht möglich wäre, den Hexenprozess an einen anderen Ort zu verlegen, weil dieser Hexenprozess stört sein Ansehen und stört seine Geschäfte. Das ist der Christoph. Und der Johannes fährt hin als Verteidiger. Aber er hat erst suchen müssen, weil wie er in Leonberg war, war die Mutter nicht da. Und er fährt halt, er muss nach Güglingen fahren. Er fährt jetzt nach Güglingen und setzt sich ein. Und da schreibt er wiederum in einem Brief: Meine Frau und die Kinder nahm ich bis nach Regensburg mit, um sie der Gefahr der kriegerischen Ereignisse zu entrücken und sie näher bei mir zu haben. Ich sah nämlich voraus, dass meine Abwesenheit ein Jahr dauern würde. Kriegerische Ereignisse? Wir haben 1620 und Sie wissen, 1618 begann der 30-jährige Krieg. In einer unglaublich dramatischen Zeit bricht er vorübergehend da seine Zelte ab, nimmt seine Familie mit, bringt sie bei Freunden in Regensburg unter und verteidigt jetzt seine Mutter erfolgreich. Warum erfolgreich? Weil er jedes Argument, jeden Anklagepunkt analytisch analysiert und zerpflückt. Es bleibt nichts übrig. Und die Mutter sagt auch, ja, was habe ich zu? Aber nichts zu gestehen. Dem Landeshauptmann kommt es als komisch vor und er lässt der Mutter die Folterinstrument vorzeigen und ihr genau erklären. Die Mutter sagt: Macht, was ihr wollt. Wenn ihr mir schon eine Ader nach der anderen aus dem Leib ziehen würdet, wüsste ich nichts zu bekennen. Die Mutter kommt frei. Sie stirbt allerdings dann ein halbes Jahr später. Bedenken Sie, die 71-jährige betagte Frau war 18 Monate in Ketten gelegt. In Ketten gelegt. Man kann sich das nicht vorstellen. Also wirklich furchtbar. Kepler ist jetzt sozusagen zufrieden, weil der Hexenprozess gewonnen wurde, fährt wieder heim. Aber er weiß, mittlerweile spielt sie sich in Linz ab. Furchtbar ab. Was schreibt er in einem Brief? Inzwischen schwebt mein zweites Vaterland, so hat er Oberösterreich bezeichnet, das ich verlassen habe, wegen dieses Prozesses, mit dem Strick der harten Zwingerschaften um den Hals in äußerster Gefahr. Der Knoten wird zusammengezogen, sodass mir allem Anschein nach die Rückkehr dahin abgeschnitten sein wird. Ich gebe jedoch die Hoffnung nicht auf und lasse auch nicht ab von meinem Vorsatz, den Verordneten im Land Obterenz meine Dankbarkeit zu erzeigen und in ihren Diensten zu verharren, auch wenn sie in Gefahr sind. Das heißt, er fährt nach Linz zurück. Aber er weiß auch, in die Hofgasse 7 kann er nicht mehr zurück, weil der adelige Polheim, dem das Haus Hofgasse 7 gehört, ein Erzprotestant, der immer gegen den katholischen Kaiser opponiert hat, wird eingesperrt, im Schloss arrestiert. Alle seine Güter wurden eingezogen. Für Kepler ist klar, in die Hofgasse kann er nicht mehr kommen. Und nimmt daher in diesem Haus, Rathausgasse Nummer 5, beim Bürger, beim protestantischen Bürger Andreas Altenstrasser Quartier. Das ist der Grund, warum wir heute hier im Haus Kepler, Rathausgasse Nummer 5 sind. Da schreibt er, also in Graz hat er erstmals ein sehr durchaus in Europa ein berühmtes Buch geschrieben, Mysterium Cosmographicum. Und das überarbeitet er 1621 und gibt es auch wieder in Druck. Auch schreibt er ein sehr interessantes Buch, das er schon in Prag begonnen hat, aber das überarbeitet er jetzt 1622, das heißt Somnium. Und übersetzt kann man sagen, das ist der erste Science-Fiction-Roman, den es überhaupt gegeben hat, eine Reise zum Mond. Und darin verklausuliert ist auch der Hexenprozess ein wenig eingearbeitet. Dieses Buch kommt aber erst 1634, nachdem der Kepler schon 4 Jahre verstorben war, in Druck. Sein Sohn Ludwig gibt das dann in Druck. 1622 ist er jetzt endlich auch mit den rudolfinischen Tafeln fertig, bis auf die Mondbahn. Die Mondbahn erweist sich als rechnerisch für ihn fast nicht lösbar. Heute wissen wir warum. Die Mondbahn ist die komplizierteste Bahn in unserem ganzen Sonnensystem. Und daran wäre fast der Johannes gescheitert. Jetzt kommt noch was anderes dazu. Müssen Sie sich vorstellen, für händisches Rechnen hat der Johannes Kepler die rudolfinischen Tafeln fertig. Rechenanleitungen. Und jetzt erfährt er Jahre zuvor, das logarithmische Rechnen wurde erfunden. Und es hat kolossale Vereinfachungen, auch von der Zeit. Der spätere Mathematiker Leibniz sagte einmal, das logarithmische Rechnen verlängert die Lebenszeit des Astronomen um das Doppelte, weil er schneller rechnen kann. Jetzt arbeitet er das Buch um und bringt nebenbei ein eigenes Buch heraus über das logarithmische Rechnen. In diesem Jahr wird auch der Sohn Friedmar geboren, aber Sohn Sebald stirbt. Also 1624 ist jetzt alles fertig. der Druck könnte beginnen. Was schreibt wiederum Johannes Kepler zu diesem Buch? Eigentlich müsste das fertig sein. Ja, und wir sind eh schon 1624. 1626 hat er Linz verlassen. Die rudolfinischen Tafeln, die ich von Tycho Brahe als Vater empfangen habe, habe ich nun ganze 22 Jahre in mir getragen und gebildet, wie sich allmählich die Frucht im Mutterleib bildet. Nun quälen mich die Geburtswehen. Was meint Johannes Kepler mit den Geburtswehen? Der Druck der rudolfinischen Tafeln. Das zwickt noch ganz schön. Weil die kleine Druckerei in der Liederergasse von Johannes Planck ist viel zu klein für dieses unglaublich monumentale Werk. Kepler reist 1624 nach Wien, um im Kaiserhaus vorzusprechen, einerseits, den Druck der rudolfinischen Tafeln kann er Linz nicht machen, die Druckerei ist zu klein. Außerdem, lieber Kaiser, du schuldest mir 6.500 Gulden. Wenn ich die nicht habe, kann ich nicht drucken. Kaiser entscheidet, der Druck muss in Linz erfolgen. Und er entscheidet, ich habe kein Geld. Du, lieber Johannes Kepler, ich gebe dir 3 Pfandbriefe. Einen für Memmingen, einen für Nürnberg und den anderen für Kempten. Und mit diesen Pfandscheinen kannst du die 6.500 Gulden holen. Er reist nicht in diese 3 Orte. Sie können sich vorstellen, die warten nicht auf ihn, schon mit der Geldtaschen. Das hat sich ein halbes Jahr hingezogen. Ein Beispiel nur, wie er bei den Stadtvätern in Nürnberg anklopft, um die 3.400 Gulden, die der Kaiser vorgeschrieben hat, was die Nürnberger zahlen, sagen die Nürnberger Stadtväter, wir machen das gern, aber wir informieren dich jetzt, vor kurzer Zeit reiste der Wallenstein mit seiner Truppe bei uns vorbei, blieb vor Nürnberg stehen und sagte uns, wenn ihr mir 100.000 Gulden gebt, dann wird Nürnberg verschont. Gebt ihr mir nicht 100.000 Gulden, und es ist kein Handel möglich, dann brenne ich euch die Stadt nieder. Die haben die 100.000 Gulden zusammengerotzt, aber der Kepler ist wieder leer ausgegangen. Also schlussendlich hat er ein Drittel seines Geldes bekommen und hat dann Papier in Ulm gekauft für den Druck. Obwohl der Kaiser gesagt hat, der Druck muss in Linz erfolgen. Mittlerweile hat sich in Linz die Zeit so sehr verschärft, dass 1626 die Bauernkriege wüteten und am 30. Juni 1626 wurden 70 Häuser in der Vorstadt abgebrannt, auch das Haus in der Lederergasse Nummer 8, die Druckerei. Kepler schreibt den Kaiser wiederum einen Brief, geht nicht. Endlich kommt das Schreiben zurück, sogar gleich mit einem Passbrief. Du kannst, wenn du unbedingt glaubst, dieses wichtige Werk in Ulm drucken. In einem Brief vom 4. November 1626 verabschiedet sich der Johannes Kepler bei den Ständen. Da schreibt er, dass ich jetzt die Gelegenheit noch vor der Winterkälte nutzen möchte, mit einem Schiff aufwärts zu reisen, da Regensburger, Ulmer und Nürnberger Kaufleute mit dem Schiff aufwärts fahren. Kepler packt alles zusammen und reist endlich nach 14-jähriger Zeit in Linz. Am 20. November 1626, er schon 55-jährig, mit seiner Frau Susanne, 37-jährig, mit seinen Kindern Susanne, 24, Cordula, 5, Friedmar, 3 und Hildebert, 1, also einjährig, mit seinem ganzen Hausrat, allen Büchern, Handschriften und Druckmaterial auf einem Schiff stromaufwärts nach Regensburg. Ab hier muss er wegen der vereisten Donau mit einem Fuhrwerk weiter nach Ulm reisen. Seine Familie hinterließ er in Regensburg bei Freunden. So hat er jetzt 1627 das fertig, das Buch. Jetzt könnte man schließen, aber in Keplers Biografie gibt es noch 2 Jahre, nachdem er abgereist ist, die für Kepler wichtig sind. Bevor Johannes Kepler abreist, 1626, ersucht er um einen 2-jährigen Urlaub. Also er hat nicht gekündigt. Jetzt 1628 reist er wiederum nach Linz und bringt seine Kündigung vor. Da schreibt er, im Juni 1628 ging ich nach Linz zu meinen früheren Gönnern, den oberösterreichischen Ständen. Auch sie billigten meinen Abgang nach Sagan und gaben mir für die Exemplare des Buches, das ich mit ihrer Unterstützung durch viele Jahre verfasst hatte, ein Honorar, wie ich es von dem schwer geprüften Land niemals erwartet hätte. Nach Beendigung meiner Anliegen ging ich nach Prag, wo ich meine vorausgeschickte Familie antraf und gelangte, was Gott zum Guten wenden möge, am 7. August 1628 nach Sagan. 1630, das ist jetzt, oder bringt er die Kündigung selber vor, 1630, wie wir wissen, im Jahr 1630 ist Johannes Kepler verstorben, hat es noch einmal einen ganz wichtigen Bezug. Warum? Kepler, als er in Linz war, hat er Geld angelegt, Geld von seinen Kindern, das sie geerbt haben, eigenes Geld. Das hat man schon ein bisschen zum Zwicken angeschmackt mit Geld und schreibt den oberösterreichischen Ständen, ich brauche die 3.500 Gulden, die ich bei euch angelegt habe, zumindest die 6%igen Zinsen. Nach einigen Hin und Her teilen ihm die oberösterreichischen Stände mit, komme Johannes Kepler am 11. November zu uns und wir werden dir das gütlich regeln. Kepler reist von Sagan, also Schlesien, über Leipzig, Nürnberg und Regensburg, mit dem Ziel Linz. Aber in Regensburg verstirbt Johannes Kepler am 15. November 1630. Er hat sich sehr, sehr schwer verkühlt bei dem Ritt von Nürnberg nach Regensburg. Das Geld hat natürlich er nicht gesehen und seine Familie, die sich 12 Jahre lang bemüht haben, die 3.500 Gulden zu bekommen. Das war umsonst. Also mit diesem eher traurigen Ende möchte ich jetzt schließen und ich hoffe, dass ich Ihnen die 14 Jahre so halbwegs in der nötigen Kürze der Zeit, wobei ich schon ich habe überzogen, dennoch so vermitteln können, dass Sie ein bisschen einen Überblick haben über Keplers Linzer Zeit. Und vielleicht haben Sie mitbekommen, Kepler hatte in Linz trotz zahlreicher Viren eine sehr, sehr glückliche Zeit verbracht, wie er es auch immer sagte. Vielen Dank.
Ja, danke sehr. Ich schätze mal, das Publikum verzeiht Ihnen die Verzögerung. Sehr spannend, danke. Ja, es gibt sich jetzt zahllose Fragen. Ich möchte ganz kurz welche eröffnen. Einige Dinge wurden schon erwähnt. Was immer wieder ins Treffen geführt wird, weil also Kepler einfach wirklich einfach ein Superstar ist, kann man sagen, im Endeffekt in der Wissenschaft, so wie Newton, Galilei, Einstein und andere, aber er gehört einfach zu den ganz Großen. Und da gibt es eben sozusagen diese für uns heute vielleicht nicht leicht nachvollziehbare Diskrepanz, dass er ja als Astrologe auch tätig war und das natürlich für die Astronomen immer interessant ist, kann man da vielleicht noch was sagen, was die Geisteswelt von Kepler vielleicht war und warum für ihn Astrologie eigentlich auch ein ganz normales Geschäft war?
Also zur Keplers Zeit war die Astronomie und die Astrologie noch nicht getrennt. Es begann sich aufzuspalten. Aber wie hat Johannes Kepler darüber gedacht? Er schreibt einmal in einem Brief, das muss er natürlich jetzt auswendig sagen, weil ich kann ja auf alle möglichen Fragen mit alles aufgeschrieben haben. Er schreibt in einem Brief, da mich die Mutter Astronomie im Stich lässt, muss mir die Dirne Astrologie aushelfen. Was meint er damit? Er hat astronomische Arbeiten in Auftrag bekommen vom Kaiser. Aber der Kaiser hat ihn im Stich gelassen, geldmäßig. Jetzt hat er Astrologie betrieben, um Geld zu bekommen. So ist seine Einstellung dazu, wobei ich schon sagen muss, in dieser Zeit war das noch nicht so scharf getrennt.
Ja, es gibt dann diese Mechanik, das finde ich auch sehr interessant, die, wie wir vorhin festgestellt haben, in jedem Fahrzeug verbaut ist, die auch auf Kepler zurückgeht, die ventillose Zahnradpumpe. Denkt niemand dran, eine sehr schöne Geometrie, haben wir es gerade wieder angeschaut und unglaublich klug gedacht und hat einfach sozusagen das Leben vieler erleichtert und das seit jetzt fast 400 Jahren kommen sollen. Ne?
Ja, jeder von Ihnen, der ein Auto hat oder manchmal mitfährt. In jedem Auto ist eine Zahnradpumpe eingebaut. In vielen anderen Geräten, Instrumenten, Maschinen. Also heute ist eine Zahnradpumpe das ganz was Gängiges. Aber wir sollen bedenken, Johannes Kepler hat diese Zahnradpumpe erfunden, allerdings nicht in Linz, sondern in Prag. Also das dürfen wir uns nicht mehr links auf die Fahnen heften. Aber trotzdem unglaublich, wie breit dieser Mensch gedacht hat.
Absolut. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Ich hoffe.
Wir haben Mikrofone, die eilen zu Ihnen. Ich glaube, wir fangen schnell da hinten an, weil die Sie näher sind und dann wäre hier vorne die nächste Frage. Bitte.
Ja, jede Frage.
Ja, ist glaube ich eingeschalten. Man hört Sie.
Okay. Muss man sich Kepler vorstellen als sozusagen eigentlich Gelehrten, der für sich alleine diese Arbeiten entwickelt hat oder hat er in irgendeinem kollegialen Austausch gestanden?
Er hat einen sehr interessanten wissenschaftlichen Umfeld gearbeitet. Also der Kepler hat sich in Europa ein gutes Netzwerk aufgebaut. Hat viel diskutiert mit anderen, bekam natürlich auch interessante Rückmeldungen oder gelegentlich auch, hat man eben gesagt, da hast du jetzt verrechnet, das ist nicht so, wie du sagst. Aber sagen muss man schon dazu, dass der Johannes Kepler in seinem Denken weit, weit voraus war. Wenn Sie erlauben, bringe ich zwei Beispiele. Zur Keplers Zeit konnte niemand Ebbe und Flut erklären. Niemand. Entschuldigung? Ebbe und Flut. Konnte niemand erklären. Weder Galilei noch andere kluge Leute. Johannes Kepler hat das schon in seinem Buch Astronomia Nova, das er in Prag geschrieben hat, also ein Buch über die neue Himmelsmechanik, hat geschrieben, dass nur der Mond in der Lage ist, aufgrund seiner magnetischen Kräfte die Wassermassen anzuheben. Heute wissen wir, dass die Wassermassen fließen und dadurch auch angehoben werden. Und er hat gesagt, aber gleich hat er dazu geschrieben, aber warum heben sich dann nicht die Meere und verlassen die Erde? Nein, weil auch die Erde die Meere anzieht. Oder ein zweites Beispiel, da war er ganz ein Einzelkämpfer. Kepler war der Erste, der die irdische Physik sozusagen am Himmel angewendet hat. Sein berühmter Universitätsprofessor, von dem er sehr, sehr viel gelernt hat in Tübingen, Michael Mestlin, hat gesagt, ja, das ist völlig falsch. Du kannst nicht die irdische Physik mischen mit der Himmelsphysik, das sind zwei völlig verschiedene Welten und irdische Physik und Himmelsphysik, das ist ganz was anderes und du kennst ja die Himmelsphysik noch gar nicht. Also so hat man gedacht. Auch der Galileo hat gesagt, das ist völliger Nonsens. Ich hoffe, ihr habt die halbwegs beantwortet.
Ja, ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage, welche optischen Hilfsmittel, wenn überhaupt, hatte denn Kepler damals, um die Beobachtung im Himmel zu machen? Und meine zweite Frage, vielleicht humoristisch ein bisschen, hat er sich mit diesem Weinlieferanten dann einigen können, nachdem er seine Berechnungen anders waren als diese schrägen Stäbe, die der Weinlieferant vorgegeben hat zur Berechnung?
Also ich beantworte gleich die zweite Frage. Kepler musste sich einig sein. Der Verkäufer hat gesagt, das ist gesetzlich geregelt und daher hast du bezahlen. In seinem Buch schreibt er dann allerdings, dass das einzig und allein das österreichische Fass, das ja von der Form genormt war, das österreichische Fass das einzige Fass ist, mit dem man mit diesem Messstab fehlerfrei das Volumen bestimmen kann. So habe ich Ihre erste Frage vergessen.
Die Beobachtung.
Ah ja, zu Keplers Zeit, Sie wissen ja, zeitgleich mit Kepler hat auch der Galilei gelebt und der Galilei hat da sehr gute Fernrohre gebaut, ohne, das muss man schon sagen, ohne genau zu wissen, wie die Optik funktioniert. Das war wiederum Johannes Kepler vorbehalten, der den optischen Strahlengang eines Teleskops so analysiert hat, dass er das galileische Fernrohr verbessert hat. Heute heißt das keplerisches Fernrohr. Aber die allermeisten Beobachtungen hat er nicht Kepler gemacht für seine Arbeiten, um die ersten beiden keplerischen Gesetze zu erfinden, sondern er baute auf den Beobachtungen von Tycho Brahe auf. Und er hatte keine astronomischen, keine optischen Instrumente, sondern sozusagen nur Mauerquadranten, nur unter Gänsefüßchen. Und da wurde der einzig und allein, es wurde die Zeit gemessen und der Winkel, wie hoch das Gestirn oder der Planet vom Horizont weg ist. Und erst in Linz hat er ein Fernrohr ausgeborgt bekommen und hat vom Hauptplatz und auch vom Schlossberg mit einem Fernrohr Mondesfinsternisse beobachtet.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ich hoffe.
Ja, mich würde interessieren bei Tycho Brahe, also so vielleicht zwischengefragt, da gab es ja die Probleme mit dem Mars. Was war da? Habe ich so ganz dämmerig im Kopf, dass irgendwie der Mars große Schwierigkeiten gemacht hätte? Oder?
Genau. Stellen Sie sich vor, Tycho Brahe in Prag, der aus Dänemark nach Prag gekommen ist, weil er sich mit dem dänischen König überworfen hat, hatte 10 bis 30 Rechenassistenten. Das ist nicht so wenig. Und zur Zeit Brahes war es gesetzt und überhaupt, es hatte keiner Diskussion bedurft, dass die Planetenbahnen Kreisbahnen sind. Und mit dieser Vorgabe, die 1500 Jahre sozusagen Bestand hatte, hatten sich seine Rechenmeister und er hatten versucht, die Marsbahn aufgrund seiner Beobachtungen in eine Kreisbahn zu bekommen und das haben sie jahrelang nicht zusammengebracht. Der Tycho Brahe, dem war bekannt aus verschiedenen Sachen, dass der Johannes Kepler wirklich ein exzellenter Kenner der Mathematik ist und der Geometrie. Und das war der Grund, warum er gesagt hat im Jahr 1600, hey, komm von Graz zu mir. Und der hat ihm die Beobachtungen gegeben und daraus hat der Kepler messerscharf durch jahrelanges Rechnen geschlossen, dass die Marsbahn und dann in der Folge alle Planetenbahnen in Wirklichkeit Ellipsen sind. Auch da haben alle gesagt, na Kepler, Planeten haben Kreisbahnen. Dass du das mathematisch hinbringst auf Ellipsenbahnen, das ist ein mathematischer Kunstgriff, der ist beachtenswert, aber er entspricht nicht der Realität. Also die Mars Bahn ist relativ elliptisch und aufgrund dieser Ellipse ist es ihm gelungen, dann seine ersten beiden Gesetze zu finden. Eigentlich ein unglaublicher Glücksfall.
Ja, das ist fast nicht zu glauben, ist sozusagen, wenn man es aus unserer Perspektive halt sieht, mit welcher Hartnäckigkeit und Vehemenz man sozusagen da an Bildern festgehalten hat, obwohl ja niemand wusste, was da eigentlich ist. War ja sozusagen jahrtausendelang mehr oder weniger so die Hürde, einfach das Bild zu ändern.
Mhm.
Und mehr war es ja nicht. Also über Kopernikus habe ich mal gelesen, dass das ja eben als Rechentrick schon sehr populär war, die kopernikanischen Methoden anzuwenden, aber sie waren natürlich nur ein schlechter Abklatsch der Epizykel oder so. Ne?
Ja, das waren im Wesentlichen Kreisbahnen mit ganz schwierigen Kunstgriffen, hat man halt versucht, die Wahrheit, die Realität abzubilden.
Verrückt. Da gibt es eine Frage, bitteschön. Mikrofon kommt sofort, glaube ich. Ah, wir haben auch eine, entschuldige.
Also ganz eine banale Frage. Warum haben Sie die Frauen beschuldigt bei der Hexenverbrennung? Warum haben Sie das nicht den Teufelszug geschoben oder so? Oder Männer? Oder warum speziell Frauen?
Also den Teufel, also das ist jetzt ein schwieriges Thema, wo ich hoffentlich da so halbwegs durchrutsche. Es wurden nicht nur Frauen öffentlich hingerichtet, sondern auch Männer. Aber leider die Mehrzahl der Hingerichteten waren Frauen und hauptsächlich Witwen, die alleine waren und sich nicht zu wehren konnten. Frauen waren in der Gesellschaft, hatten leider nicht wie heute diesen Gleichstand in der Berechtigung, im Ansehen, in der Behandlung, sondern Frauen waren eine Stufe, wenn ich das so schlampig und hoffentlich doch höflich formuliert sagen kann, schlechter gestellt, und da war es natürlich viel leichter, auf jemanden hinzuhauen, der sie nicht so wehren kann.
Und dann hat man ihm wahrscheinlich, oder ihr in dem Fall wahrscheinlich, noch das letzte Geld genommen und damit hatte sozusagen jeder was davon.
Und den Teufel hat man es nicht zuschieben können, denn man hätte ja nichts davon gehabt. Genau, weil es genau eine Fiktion.
Da vorne gibt es eine Frage.
Ja, eine Frage noch. Mich würde interessieren, man hört ja öfter auch von Musikern oder bedeutenden Künstlern und eben auch Wissenschaftlern, dass die früher sehr stark und rege im Briefkontakt standen sind, wo sehr viel passiert ist zwischen den Leuten und wo man vielleicht sich selbst immer wieder ein Stück wie bei einem Puzzlespiel vielleicht wieder etwas mitgeteilt hat, wo auch was entstehen konnte. Sehen Sie das auch so, dass das früher intensiver war als heute und ist es heute überhaupt so? Oder teilen sich die Leute heute via Internet mit, nämlich die vielleicht in einer ähnlichen Liga agieren? Oder eben dann in Gruppen bei Unternehmen, das ist dann ganz was anderes, aber bei Wissenschaftlern war das doch früher sehr stark. Da hat man nur so irgendwie Kooperation gesehen oder eine Ergänzung oder eine Weiterführung und heute ist es eher Konkurrenz?
Also ich sage einmal so, ich kenne einige wirklich namhafte Wissenschaftler, die sind Musikliebhaber. Also die finden auch in der Musik sozusagen ihre Kraft. Und ich darf jetzt nur sein Werk Harmonicis Mundi noch einmal wiederholen. Da beschreibt er ja die Weltharmonie, Musik, Mathematik, Geometrie, Astrologie und Astronomie. Und der Musiktheorie-Teil nimmt viele, viele Seiten an. Also er war auch von der Musik sehr, sehr begeistert.
Und diese Frage über die Korrespondenz zwischen den Wissenschaftlern sozusagen, wir haben ja vorher auch ganz kurz darüber geredet, dass das ja dann doch sehr interessant war, wie intensiv der Austausch teilweise war. War Kepler da einer, der viel Austausch hatte mit anderen?
Unbedingt, unbedingt. Zum Beispiel bei der ersten Reise wegen des Hexenprozesses von Linz in die Heimat, hatte er gelesen das Buch vom Vater Galilei Galileo, von Vinzenz Galilei, der war ein begnadeter Musiker und hatte ein Buch geschrieben über die alte und moderne Musik vor 400 Jahren. Und daraus hat er Kraft geschöpft für seine musiktheoretischen Ansätze. Also ich wollte damit auch nur zeigen, er war sehr gut vernetzt, auch mit anderen.
Ich wollte in erster Linie wissen, ob eben wissenschaftliche Details, Wissen in der Form oder in dem Glauben weitergegeben wurde, damit man den anderen wieder ein Stück weiterbringt und auch selber was profitiert davon. So einen Austausch hätte ich gedacht. Hat man den Eindruck, dass das früher öfter passiert ist?
So, sagen wir mal so, der Kepler war auf alle Fälle insofern herausragend, als er mit seinem Wissen nicht gegeizt hat. Er hat es immer sehr, sehr zur Verfügung gestellt anderen und hat auch gehofft, dass es da zu einem regen Austausch kommt. Aber um wiederum bei Galilei zu bleiben, da war der Austausch eher eine Einbahn.
Entschuldigung, ganz kurz, wir müssen da noch das Mikrofon zu Ihnen bringen. Also ich glaube, dass die Frage ist schwer zu beantworten, das ist aber eine Typenfrage. Also heute, also ich kenne ja auch genug Leute, die in dem Feld tätig sind, natürlich tauscht man sich aus, wenn man die Ideen braucht. Manchmal hat man aber eben natürlich auch Verträge, wo man das nicht darf, aber das ist eine unglückliche Situation. Die meisten, glaube ich, soweit ich es weiß und auch selber kenne, kann ich sagen, Austausch ist immer großartig, wenn man sozusagen mit anderen sprechen darf. Davon lebt man ja sozusagen. Ne?
Entschuldigung, Sie wollten... Wenn ich mir nur erlauben darf, nur eine Bemerkung in der Zeit... hat es natürlich keine Kongresse gegeben, kein E-Mail und so weiter, aber es waren die Bücher, die wichtigen Mittel, dass man sich gegenseitig informiert hat. Und natürlich auch die Übersetzungen aus Archimedes und so weiter, Apollonius, das hat Kepler alles gekannt und er war auch im Austausch. Er hat auch mit Galilei korrespondiert, natürlich Briefe auch, ne? Aber es war schon ein ganz offener Austausch durch die Bücher, ne? Würde ich sagen, damals. Keine Kongresse und kaum Briefe, ne? das war mühsam. Ich darf aber der Erich Meyer, vielleicht hat er mich schon früh informiert, es hat heuer ja eine große Veranstaltung vom Land gegeben, veranstaltet von der JKU, aber auch durch den Landeshauptmann, der sehr schön war. Und Herr Erich Meyer, ich würde Sie bitten, dass Sie uns ein bisschen was erzählen über Ihre großartige Entdeckung der Hofgasse 7 als Keplerhaus. Es ist ja dieses Haus, Rathausgasse 5, etwas damit wirklich relativiert worden. Es ist aber, wir haben die schönen Räume hier und so, das ist natürlich toll. Aber bitte erzählen Sie uns ein bisschen was, ganz kurz, wie es zu dieser großartigen Arbeit, die Herr Meyer da geleistet hat, mehr oder weniger.
Wenn es gewünscht ist, wenn es mal 5 bis 7 Minuten geben, ich habe mich natürlich vorbereitet drauf. Ich habe ja erwartet, dass die Frage kommt. Na dann blättere ich da schnell durch. Das müssen wir jetzt überspringen. Die Frage ist, wie kann man sich denn sicher sein, dass Johannes Kepler wirklich in der Hofgasse 7 gewohnt hat, wenn es bisher keiner gewusst hat? Wie weiß man überhaupt, dass er in der Hofgasse gewohnt hat? Glücklicherweise sind von Kepler 1100 Briefe erhalten, also von Kepler und an Kepler. Und in der Linzer Zeit habe ich hier als Beispiel Ihnen vorbereitet, das habe ich in der Nationalbibliothek in Wien abfotografiert, eine Briefadresse von seinem Rechengehilfe an Kepler. Und da lesen Sie Dr. Johannes Kepler und so weiter und rechts unten Linz auf der Hofgassen. Und das kommt in allen Briefen vor, solange er in Linz in der Hofgasse gewohnt hat, eben von 1613 bis 1620. Also das hat man bis vor meiner Recherche gewusst. Dazu muss ich allerdings sagen, dass sich diese Frage schon viele Historiker gestellt haben. Ja, wo hat er denn jetzt gewohnt, der Johannes Kepler? Denn eine Hausnummer gab es nicht. Es gab bestenfalls einen Hausnamen. Der Briefträger, der Postmann, hat er das eh abgegeben, sozusagen bei der Hauptpost. Das hat es schon gegeben damals in Linz und der hat es halt dann regional verteilt. Und ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht und habe alle Häuser in der Hofgasse, die in Frage kommen, analysiert im Stadtarchiv Linz. Da ist alles vorrätig. Wer hat gewohnt? Was war das für ein Bürger? War das ein Katholik, ein Protestant? Was hat er angestellt? Hat er Einhäuser gehabt, zwei Häuser? War das Haus zweistöckig, dreistöckig? Und sozusagen nach dem Ausschlussprinzip ist einzig übrig geblieben der grüne Punkt. Das ist heute das Haus Hofgasse 7. Sie werden jetzt wundern, ja, warum bringt denn der Meier ein Bild, eine Stadt, einen Stadtplan von 1835? Das, der einzige Grund ist der, zu Keplers Zeit war die Hofgassenbezeichnung nur vom Hauptplatz bis zu dem kleinen Markt. Die heutige restliche Teil Hofgasse hieß Schlossberggasse. Daher konnte man auf den Teil reduzieren. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, das alles herauszuarbeiten, das hat mir 8 Monate gekostet. Und nach dem Ausschlussprinzip blieb nur Hofgasse 7, damals war das Hofgasse 42, übrig. Aber da wird man vielleicht zustimmen, das ist ja nett, wenn man nach dem Ausschlussprinzip das erarbeitet, aber recht glücklich war ich nicht drüber. Und konnte mich, Sie kennen das eh, in der Not macht immer wieder erfinderisch. In der Not konnte ich mich erinnern an einen Brief, den der Johannes Kepler an seinen ehemaligen Professor Mechlin geschickt hat. Und in diesem Brief steht, wie er eine Mondesfinsternis vom August 1616 beobachtet hat. Und in diesem Brief schreibt er, ich bin deshalb auf den Böstlingberg gegangen mit 2 Gehilfen zur Mondesfinsternisbeobachtung, weil von meinem Haus, Klammer auf, Hofgasse, Klammer zu, mir das hohe Schloss im Westen die Sicht zur Mondesfinsternis raubt. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, das könnte doch ein Ansatz sein. Habe jetzt von dieser betreffenden Nacht die Mondesfinsternis berechnet, den Mondesfinsternisverlauf, und habe einmal sozusagen die mittlere Hofgasse genommen und gesehen, die stimmt wirklich von der Hofgasse aus, ist das hohe Schloss im Weg. Ja, das aber, mit dem kann man nichts anfangen. Das Schwierigste war jetzt vor mir, wie kann ich das belegen? Jetzt bin ich gegangen in das Haus Hofgasse 8, 8, 9, 21, 22 und Haus 7. Und bin dort vorstellig geworden und habe gesagt, ich bin der Erich Meier, ich bin ein Hobbyastronom, mache Kepler-Recherche, wo er in Linz gewohnt hat, und habe da einen Brief, wo er das beschreibt, und ich müsste bitte in Ihre Wohnung, um von Ihrem Fenster aus ein Bild machen zu dürfen, um zu belegen, war es Ihre Wohnung oder nicht, gemäß dieser Beschreibung. Also, um von Ihrem Fenster aus zu sehen, hohe Schloss im Westen stört den Blick. Vielleicht ist wer unter Ihnen, die mir geöffnet haben. Den allerbesten Dank. Es war zugegebenerweise nicht immer einfach, weil das ist ja eine unglaublich verrückte Begehrlichkeit. Also blöder geht es ja nicht. Aber mir war bewusst, ich muss da durch, sonst kann ich ja die Lösung wieder nicht finden. Und schlussendlich erlaubte mir ein Wohnungsbesitzer in Hofgasse 7, das war nämlich das letzte Haus, alle anderen habe ich schon abgehakt als negativ, und habe gehofft, wenn man die einlässt, es kann nur mehr das Haus sein. Und im obersten Stock von Haus Hofgasse 7, also wie ich auf den Balkon gegangen bin, ich sage Ihnen, das war fast zum Niederknien. Freie Sicht, genau im Westen, das hohe Schloss. Also. Jetzt habe ich mir dann gedacht, das ist eigentlich eh super. Aber kannst du nicht doch geirrt haben. Jetzt habe ich nach weiteren Mondesfinsternissen gesucht, die der Johannes Kepler in Linz während der Zeit in der Hofgasse beobachtet hat und habe noch 4 weitere Mondesfinsternisse gefunden, die er beschrieben hat. Und schlussendlich passt alles punktgenau auf Hofgasse 7. Es bleibt nur Hofgasse 7 über. Das kennen Sie, Hofgasse 7. Und wann das jetzt schon aus astronomisch-historischer Sicht so ein wichtiges Gebäude ist, dann ist natürlich auch wichtig, dass man zum Magistrat geht und sagt, hey, du müsst zur Tafel montieren. Das war überhaupt nicht leicht. Es war sogar sehr schwierig. Aber am 2. Mai des heurigen Jahres wurde diese Tafel montiert. Also seitdem ist... Und ich habe das natürlich, weil ein Mondesfinsternis 400 Jahre zurückrechnen, ist nicht so einfach. Da kann man sich ja vielleicht verhauen. Jetzt habe ich das von einem Experten überprüfen lassen. Kann sich ja verhauen. Und wenn man dann öffentlich eine Arbeit drüber schreibt und da sagt einer, sie haben mich nicht auf der Seite 27 verrechnet. Also der hat das auch bestätigt und das ist sozusagen gesetzt und gegessen und abgehakt. Und am 3. Dezember veröffentlicht das Oberösterreichische Landesarchiv in ihrem Mitteilungsbuch Nummer 25 meine Arbeit, die ich darüber genauestens dokumentiert habe. Das muss ja überprüfbar sein. Ich kann ja nicht einfach da sitzen und Ihnen das nicht erzählen. Sie könnten da sagen, ja, ist er jetzt Scharlatan oder nicht? Hat er sich verhaut? Hat er es jetzt leicht gemacht? Also das habe ich genau dokumentiert und wird leider erst sehr spät, am 3. Dezember, veröffentlicht. Warum so spät? Die Chefin vom Landesarchiv möchte, dass der Landeshauptmann sozusagen auch dabei ist bei der Erstpräsentation und der hat halt nur mehr am 3. Dezember Zeit. Ja, habe Ihnen das auch erklärt, wie ich dazu gekommen bin.
Darf ich ganz kurz ein Detail fragen? Dann sind Sie mich jetzt interessieren. Aber wie muss man sich das vorstellen damals? War Kepler dann, keine Ahnung, einer im Haus oder ist das ganze Haus seins gewesen? Das kann ich mir einmal schwer vorstellen.
Dieses Haus vom adeligen Polheim hat nur zur Repräsentation gedient und für die wenigen Fälle, wenn im Landtag eine Sitzung war. Die Sitzungen haben eine Woche gedauert. Also da sind die Adeligen von ihren Schlössern nach Linz gereist für die Sitzungen und jeder Adelige hatte mindestens ein Freihaus in Linz. Freihaus heißt, die eh schon ein wahnsinnig viel Geld gehabt haben, haben keine Steuern gezahlt. Und die restliche Zeit hatte da der Kepler freies Schaffen.
Okay. Ja, dann nehme ich auch an, dass sie sozusagen die Dimensionen seit der Zeit nicht verändert haben. Also das ist damals schon so hoch gewesen.
Es war damals zweistöckig kleiner.
Okay. Aha. Und das Schloss hat sich...
Das Schloss war damals höher, weil der Südflügel, der hatte damals noch Bestand. Und der ist ja, wie wir wissen, am 15. August im Jahr 1800 abgebrannt und schaut daher heute nicht mehr so dominant aus.
Noch eine Frage bitte. Meine Frage lautet, was hat denn die Kirche gesagt zu den Erkenntnissen und Arbeiten von Kepler?
Nachdem er Protestant war, relativ wenig. Außer, dass sie das erste Buch von Epitome, also das Lehrbuch über die Astronomie, haben sie auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, weil darin hat er ja die kopernikanische Lehre genauestens dargelegt. Aber ansonsten wäre er ein Katholik gewesen, hätte sicher ernster ausgeschaut. Aber als Protestant ist es ihm halbwegs gut gegangen.
Gut, gibt es noch weitere Fragen?
Da haben wir alles erschöpft. Nein, eine Hand Frage, springt noch in die Höhe.
Nur ganz kurz, bezüglich des Hexenprozesses. Hat Kepler sozusagen nur seelischen Beistand geleistet oder auch durch Argumente sozusagen da seiner Mutter praktisch geholfen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es war kein seelischer Beistand, sondern er hat sich ja die Anklageschrift nach Linz schicken lassen, hat sie genauestens studiert und hat alle 49 Anklagepunkte zerpflückt. Ein Beispiel. Kepler hat als ein praktisches Beispiel erklärt. Als Kepler mit seiner Gattin in Prag gewohnt hat, hat ihn auch einmal seine Mutter Katharina besucht in Prag. Und zu dieser Zeit wurde die Barbara schwer, schwer krank. Kein Arzt konnte Barbara in Prag helfen. Kein Arzt. Die Katharina Kepler, die Kräuterhexe, hat mit ihren Mittelchen die Barbara wieder gesund gepflegt. Kein Wunder, aber sie hat jetzt verstanden, was notwendig ist. Und Kepler war beim Prozess gefürchtet. Also nicht seelischer Beistand, dass er sozusagen das Handel gehalten hat, sondern er ist an vorderster Front gestanden. Und es gibt einen Satz in den 220-seitigen Akt, der ist noch erhalten, glücklicherweise, wo der Schreiber niederschreibt, auch heute wieder kommt die Angeklagte leider wieder in Beistand des kaiserlichen Mathematikus Johannes Keplerus. Kommt leider wieder in Beistand. Das heißt, er war gefürchtet. Und bedenken Sie, was sonst noch dazu, er war ein Mathematiker. Das heißt, er hat alles hochanalytisch analysiert. Hochanalytisch.
Und weiß man da, was der Hintergrund war, wer die Personen waren, die das sozusagen ausgelöst haben?
Ganz genau. Okay. Auf diesen 220 Aktseiten ist alles genau angeschrieben. Darf ich Ihnen den wildesten Anklagepunkt vorlesen? Nur einen, ich habe eh nicht alle 49 mit. Aber es ist ja, aus heutiger Zeit, man kann sich das nicht vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen, dass das damals möglich war. Ich hoffe, ich habe es jetzt mit. Ah ja, da ist. Also die Ursula Reinbold war eine Nachbarin von Johannes Kepler und die haben sie nicht vertragen. Und die Katharina Kepler war genauso wie der Johannes Kepler, die hat sich nichts gefallen. Und hat sofort zurückgemeckert, wenn ihr was nicht zufrieden war. Und ich bringe nur einen Anklagepunkt. Die Frau des Metzgers Christoph Frick weiß zu berichten, dass ihr Mann einmal plötzlich Schmerzen am Schenkel verspürt habe, als die Keplerin, ohne ihn anzurühren, an ihm vorübergegangen sei. Darf ich nur eins draufsetzen? Der Schneider Daniel Schmid gibt der Keplerin Schuld am Tod seiner beiden Kinder. Die Keplerin habe bei ihm zu Hause immer wieder einen Segen über die Kinder gesprochen. Darauf seien sie in Sichtum verfallen. Und so geht's dahin. Also heute lachen wir drüber. Aber das war damals ein Todesurteil. So viel zum Hexenprozess.
Ja, gibt es noch eine Frage, die brennt? Ich glaube, ein bisschen bleiben Sie wahrscheinlich noch da.
Gern.
Genau, das heißt, also
ich bin noch nicht erschöpft.
Sind Sie so noch erreichbar? Ansonsten sind die Fragen wahrscheinlich dabei geklärt. Das heißt, also, wir bleiben einfach jetzt
da ein bisschen. Da geht hier noch zaghaft eine Hand in die Höhe. Aber ich vielleicht mein Mikrofon.
Trotzdem.
Die Frage wollen ja die anderen Herrschaften auch hören.
Die heutige Raumfahrt, basiert sie auch auf den Berechnungen von Kepler?
Ja. Ja.
Das ist die Basis dafür.
Ganz genau.
Das war meine Frage. Ich habe mir es nur immer gedacht. Ja.
Also man kann durchaus sagen, nicht nur, dass der Johannes Kepler der Begründer der modernen Himmelsmechanik ist, sondern er ist auch der Begründer der Raumfahrt. Ich hätte da noch zwei Beispiele, die er mal zitiert hat. Wenn man das liest, man glaubt es gar nicht, dass der Johannes Kepler das vor 400 Jahren geschrieben hat, aber er hat schon über die Raumfahrt gesprochen.
Ich habe das nur vielleicht aus Ihren Berichten, die ja gelegentlich erscheinen, schon mal entnommen.
Also sehr wohl hat er an die Raumfahrt gedacht.
Wenn man sich die Zeit vorstellt, wie lange das gedauert hat.
Genau.
Und ich muss auch die andere Frage, es hat aber sehr lange gedauert in Linz, bis dass man den Namen Kepler wirklich entsprechend würdigt. Das ist heute passiert.
Ich hoffe, ja.
Auch mit der Universität, mit der
Kepler-Uni. Ich darf nur ein Beispiel bringen. Ich war letztes Wochenende in Weil, der Stadt, das ist die Geburtsstadt Keplers, nahe Stuttgart. Also wenn Sie das einmal gesehen haben, wie in dieser kleinen Stadt der Johannes Kepler hochgehalten wird, da schaut mir Linz nur traurig
Weil
aus.
Am Rhein, ne?
Nein, Weil der Stadt.
Aber in der Stadt sind alle
westlich von Stuttgart, ja.
Ja, danke.
Da geht noch einmal eine Hand in die Höhe.
Geht noch eine Hand in die Höhe, ja, bitte.
Ich muss einmal kurz trinken.
Bitte.
Ich wollte eigentlich nur fragen, der Kepler, er war Protestant. Und er hat ja wahrscheinlich, die Bibel hat er wahrscheinlich gelesen, ja, und hat auch, war eigentlich, hat ja eigentlich alles mit, es war ja früher, zu der Zeit war ja noch nicht die Gegenreformation, und da waren ja noch alles.
Zu seiner Zeit war die Gegenreformation.
Nein, ich meine jetzt 16, 18 ist glaube ich noch nicht losgegangen.
Ja.
Oder früher, ich meine früher.
Bedenken Sie, der Kampf am Weißen Berg nahe Prag. Die katholische Liga hat gewonnen, genau, frühestens oder spätestens an diesem Tag hat die Gegenreformation begonnen.
Er war ja schon früher in Linz. Und in Linz war noch nicht die Gegenreformation, weil die ist ja erst später gekommen. Und da ist ja noch alles, da haben sie alle noch die biblischen dieses Buch, das die Bibel vom Luther bekommen und haben hier die gelesen, ja, weil in Magdalena ist zum Beispiel auch alles evangelisch, da waren die Jürger. Und jetzt wollte ich wissen, ist auch der Kepler, war ja bestimmt, hat ja auch die Bibel versucht zu lesen, ja, und zu leben und hat eigentlich daraus viel geschöpft, viel Positives geschöpft. Und ja, die Bibel hat er gelesen und
ich bin mir jetzt nicht sicher, wo da die Frage versteckt war. Ich kann da so viel sagen, Kepler war ein sehr gläubiger Mensch und hat die Kinder streng nach der Bibel erzogen.
Ja, genau, weil er selber gläubig war.
Obwohl er katholisch getauft wurde. Darf man auch nicht vergessen. Und warum ist er katholisch getauft worden? Weil in Weil der Stadt hat es nur katholische Kirchen gegeben. Die Familie war evangelisch, also protestantisch, aber es halt, wie er selber einmal schreibt, mit dem katholischen Taufwasser besprengt worden. Aber es hat dann nicht negativ gemeint, sondern einfach eine sachliche Feststellung.
Gut. Ich glaube, wir haben einiges gehört heute. Vielen Dank.
Und wir haben es wirklich bis 21 Uhr.
Haben wir es geschafft. Das ging ja wahrscheinlich noch weiter. Sie bleiben ja noch hier, aber vielen Dank noch einmal.
Danke.
Also ich kann nur sagen, ich hatte sehr viele Naturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier und alle waren immer ganz gerührt, dass sie wahrscheinlich in einem Haus sind, wo Kepler war, aber niemand hat genau gewusst, was eigentlich sozusagen geschehen ist und das haben sie heute sozusagen endlich aufgefüllt. Der Kepler-Sohn weiß, woher er kommt, in gewisser Weise. Ja, ich darf Sie ganz kurz noch hinweisen, verweilen Sie noch, möchte ich sagen, aber ich möchte Sie ganz kurz noch hinweisen auf weitere Veranstaltungen. Es kommen in dichter Folge gleich zwei, nämlich diesen Donnerstag um 19:30 Uhr, Exzentrizität, Oszillation und Übergang, und das ist eine utopisch-anarchistische Lektüre Hölderlins. Hölderlin? Also sollte man sozusagen gehört haben, denke ich, in Kooperation mit der katholischen Privatuniversität Linz findet das Ganze statt. Und am Montag ist wieder ein Philosophikum mit Thomas Mors und er spricht über dieses Thema YOLO, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, You Only Live Once, großes Phänomen im Internet und in der Jugendkultur, YOLO und warum wir uns leisten, was wir uns nicht leisten können. Sicher auch sehr interessant, mit Thomas Moors auch immer sehr amüsant. Wie ich weiß, ja, kommen Sie wieder, werden Sie Freund, Freundin des Kepler-Salons, falls Sie es noch nicht sind, und Dankeschön für Ihren Besuch.